Der Hall ist ein anderer.
Ja, wir sitzen nicht in der, also ich muss schon sagen, der Raum ist, gibt Schlimmeres, als hier bei euch aufzunehmen. Ist ja so. Ja. Heute ist der Bergmann zum Propheten gekommen. Ne?
Und ich begrüße den Berg.
Schön, ich dass du da bist. Den Propheten.
Ja, das ist.
Wir sitzen im wunderschönen Sauerlandpark Hemer, Mirkus, weiß ich nicht, zweite Heimat.
Genau.
Dritte Heimat nach der Eishalle und zu Hause, keine Ahnung.
Weiß ich nicht. Also zu Hause ist ja auch, also nicht die erste manchmal, habe ich so den Eindruck, es gibt Wochen, wo es anders ist.
Kommen wir bekannt vorher.
Ja, das ist so. Wir können uns gar nicht das Maul zerreißen.
ich zerreiß mir nie das Maul. Meistens höre ich dir dabei zu. Und,
nein, das würde ich ja auch nie tun.
Schweige bedeutungsschwanger.
Wo steht hier in der Tabelle?
Wenn jetzt Schluss wäre, hätten wir die direkte Viertelfinalqualifikation und sicher, aber nicht den Heimvorteil.
Das ist natürlich enttäuschend.
Richtig.
Also das muss man ehrlicherweise sagen, das ist schon.
Dafür hätten wir, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es gereicht hätte, aber wir hätten auf jeden Fall 6 Punkte holen müssen am Wochenende. Ich glaube, die 4 Teams vor uns haben alle 2x3 geholt, und auch torverhältnistechnisch stehen da natürlich mit Wolfsburg und Mannheim. Die haben schon ganz gut gebombt, wie die Jugend von heute sagt. Und das sage ich, ohne auf die Tabelle zu schauen dabei. Das habe ich alles im Kopf.
Ja, ist schon eine krasse Nummer irgendwie. Also muss man sagen, so ein Smoothen, sagt man das heute noch?
Ja, bestimmt. Du darfst das sagen.
Danke. So einen smoothen Übergang aus der Vorbereitung, die nicht ganz unerfolgreich war, in eine Saison. Felix, du bist ja jetzt auch schon ein paar Tage da. Lass mal kurz nachdenken.
Letztes
Jahr nicht. Vorletztes Jahr nicht.
Und ich würde es andersrum machen.
Okay.
Ich würde andersrum anfangen, weil ich habe als erstes mal überlegt, wann haben wir mal am ersten Wochenende oder in den ersten beiden Spielen überhaupt zweimal gepunktet. Hätte es auch mit 2 Siegen starten können, 4 fehlt natürlich dann nicht, aber 2x gepunktet ist tatsächlich so. 2019, 20 war ja mein erstes Jahr. Da haben wir 2x gepunktet, nämlich auswärts nach Overtime in Köln gewonnen und dann das erste Heimspiel auch wieder gegen Schwenning, glaube ich. Wir spielen sehr häufig die ersten Heimspiele gegen Schwenning, wird ja dann gleich auch nochmal kommen.
Das liegt daran, dass du immer auf dem gleichen Platz oder fast auf dem gleichen Platz endest. Und dann ist ja die Struktur. Also der Spielplan wird ja von einem Rechner erstellt. Dieser Rechner nimmt die Schlüsselwerte, das heißt, auf welchem Platz du bist und ein paar andere mit rein. Und da du ja in den letzten Jahren meist auf dem gleichen Platz bist
ähnlich,
und die anderen vielleicht auch ähnlich, generiert sich das automatisch.
Ich muss nach den Anrufen von Sonntag, muss ich aber sagen, bevor wir jetzt mit unserer kleinen Rechnerei weitermachen, dass ich dieses Jahr kein Problem hätte, in ähnlichen Regionen da zu landen wie Schwenning, weil ich glaube, dass man merkt schon, dass der Trainer da im dritten Jahr da ist. Die haben eine klare Identität und sind wirklich, wirklich eklig zu spielen gewesen. Und gerade zu Hause werden die genug Punkte holen, bin ich mir ziemlich sicher.
Sind aber auch ein bisschen älter, das muss man auch dazu sagen.
Ja,
ne? Also man darf gespannt sein,
die werden
sein,
aber ihre Punkte holen. Ich glaube schon, dass es da definitiv für die erste Playoff-Runde reichen wird.
Ich sag dir eins, die haben ja in den letzten beiden Jahren extrem viele Auswärtsprobleme gehabt. Das hast du jetzt an diesem Wochenende nicht gesehen. Sie waren wirklich gut
das
in Bremerhaven
uns,
unterwegs.
Ja, das ist so, also würde ich sagen, also so ein tough Start, muss man sagen, in Bremerhaven, ja, wo sie eigentlich auch schon zumindest optisches und statistisches Übergewicht haben. Das
und
haben
am Seiler See mit Ambitionen beim Heimclub.
Ja, also ein völlig ausgeglichenes Spiel, wo sie sicherlich am Anfang mehr davon hatten. Dafür hinten raus die Führung, glaube ich, nicht unverdient für uns. Dann der Ausgleich kommt für sie wiederum verdient, wenn auch natürlich für uns wieder zu einem doofen Zeitpunkt. Also es geht dann hin und her, hätte in beide Richtungen kippen können. Ich glaube, wir müssen uns ärgern, dass du dann in der Overtime den Sack nicht frühzeitig zumachst mit den vielen Überzahlsituationen. Auch das dann eine Frage der Eingespieltheit. Könnte, glaube ich, auch anders aussehen, wenn du mal häufiger in den Situationen warst. Fand ich, hast du im 4 gegen 3 gesehen. Aber wie gesagt, insgesamt 2 Teams, die, glaube ich, eine ähnliche Herangehensweise haben. Und das hat sich dann auch wieder gespiegelt. Es war jetzt kein hochklassiges Spiel. Es war intensiv, es war spannend, es ging hin und her. Und das ist für uns, glaube ich, immer eine gute Nachricht.
In Training hat man sich tatsächlich zusammengesetzt nach der letzten Saison und hat so ein bisschen mal nachvollzogen, woran es eigentlich liegt, dass man auswärts nicht die Performance aufs Eis bekommen hat wie vorher, also zu Hause in den beiden Jahren. Hat da sehr intensiv auch sich an die eigene Nase gefasst und das auch sehr intensiv zum Thema gemacht. Das überliefert tatsächlich. Und du siehst auch, finde ich, dass sie ein, zwei Anpassungen gemacht haben. Powerplay funktioniert ein bisschen anders. Du siehst vor allen Dingen auch, dass sie Bullies ein bisschen anders spielen, mit mehr Unterstützung von den anderen.
Du siehst das vielleicht, ich sehe das nicht.
Ja gut, ich habe sie vielleicht im letzten Jahr auch mal öfter gesehen. Also das
ist ich so.
Also es ist auf jeden Fall interessant, aber maßgeblich, glaube ich, ist diese, naja, ich will nicht sagen Charakterveränderung, das ist falsch, aber dieses, wir wollen als Mannschaft mehr überzeugen und du versteckst dich oder du kannst dich hinter keinem mehr verstecken, jeder ist da auch im Fokus.
Also du musst einmal das und dann muss man auch mal sagen, kann ja jetzt jeder für sich selber bewerten, zu den Zeiten, wo wir jetzt gerade drüber gesprochen haben, damals 2019, 20, Schwenningen, glaube ich, eher so ein bisschen, weiß nicht, so richtig sexy war das jetzt, glaube ich, alles nicht nach außen hin und der ganze Verein hat sowohl, glaube ich, was das ganze Umfeld angeht, Strukturen, auch spielerisch von den Persönlichkeiten her, da eine große Entwicklung hinter sich gebracht oder befindet sich da, glaube ich, auf einem sehr guten Weg. Und da wurden, glaube ich, viele richtige Entscheidungen getroffen in den letzten Jahren und dafür kann man sie nur beglückwünschen. Trotzdem hätten wir gerne zumindest gewonnen.
Ja, das
aber weiter rechnen, wir kamen ja gerade drüber da. Erstens haben wir zweimal gepunktet, 2019. Overtime-Sieg in Köln und Niederlage nach Penaltyschießen gegen Schwenning, aber immerhin zweimal gepunktet, wenn auch nur 3 Punkte geholt. Danach, Corona-Saison, haben wir in Krefeld gewonnen. Das erste Heimspiel da, habe ich keine Ahnung, was da war. Ich glaube, da kam Wolfsburg. Könnte sogar sein, dass wir da 2 Siege geholt haben zum Saisonstart. Und dann war das erste Spiel unter Brett Tepper zu Hause gegen Nürnberg, wo die Fans zumindest teilweise wieder rein durften. Das haben wir 4-1 gewonnen. Auch da weiß ich nicht, was wir auswärts anschließend gemacht haben. Und anschließend kamen die Jahre, wo wir vom Saisonstart weg nicht ganz so gut ausgesehen haben in den letzten Jahren, sowohl unter Kurt als auch unter Greg nicht, wobei wir unter Greg das erste Spiel ja sogar gewonnen haben, das zweite Spiel dann wieder ein Heimspiel gegen Schwenningen, an das wir uns, glaube ich, alle nicht ganz so gerne erinnern, wo es nach 10 Minuten 0-4 steht und das ist, glaube ich, die gute Nachricht, dass wir davon sehr, sehr weit weg sind aktuell, wenn man sich die vor allen Dingen defensive Struktur und die neutrale Zone anguckt bei uns.
Ich bin übrigens wirklich begeistert, denn während du deinen Sermon abgeliefert hast hier,
was du am Handy
unterschreibe, habe ich am Handy gedaddelt und tatsächlich
einen neuen Rekord bei,
mal weiß ich eben nicht. Schnell nachgeguckt und du hast recht, ne? Also gegen Köln, da hast du gegen Krefeld steht ein 2-3, da hast du nicht eingetragen nach Penaltyschießen.
Haben wir auch.
Ich guck mal eben.
Auf der Website, nee, das Ding haben wir nach 16 Minuten gewonnen, das weiß ich. Da war
dann
ich
hast du es
da
falsch rum eingetragen, das stimmt auch, steht mit dem falschen Ergebnis drin, der Spielbericht ist aber richtig, Saisonstart geglückt, die Iserlohn Roosters haben ihr erstes Saisonspiel in der Penny DL gewonnen.
In Krefeld aber, also stimmt doch eigentlich, oder nicht?
Ja. Und das zweite, 5-3 gegen Wolfsburg. Kompliment.
Das war das letzte Mal, dass wir, genau, da sind wir mit 2 Siegen gestartet.
Kompliment. Da bist, und dann kam Bremerhaven und da gab es eine 2-5-Niederlage. Im Jahr der leeren Hallen.
Jo.
So ist das. Ja, wir werden heute über den Sport ein bisschen reden mit einem kompetenten Gesprächspartner.
Der endlich mal.
Endlich mal. Also das, was wir nicht können.
Podcast.
Genau, wir werden mit dem freundlichen Kollegen Alex Kunz plaudern.
Wie immer, wenn Augsburg vor der Tür steht, ne?
Beziehungsweise der, das heißt, da zeigst du ja mal wieder, dass du in Ingolstadt warst. Also
ausnahmsweise, ja,
dass du ihn nicht getroffen hast.
Wunderbar. Doch, wir haben uns gesehen. Ja. Wir haben das Spiel gemeinsam verbracht.
Gnadenlos guten Radiosender, ein Spiel übertragen. Ja. Nur nochmal, um das darzustellen, wie gute Qualität wir auf die Antenne bringen.
Ich weiß nicht, ob ich es gleich im Gespräch anbringen kann, aber jetzt also das war ja wirklich, da ging es los wie die Feuerwehr, das Spiel. Da ging es 10 Minuten lang richtig rauf und runter im
ersten
Drittel.
Nicht zu viel, ne? Also wir wollen mit ihm ein bisschen drüber sprechen.
Aber dann war Powerbreak, er setzt kurz das Headset ab und guckt rüber und sagt so, boah. Und da waren wir uns einig, wenn das jetzt noch 50 Minuten so weitergeht, dann haben wir auf jeden Fall, wird es ein bisschen dauern, bis wir zur Ruhe kommen. Es wurde dann ein bisschen ruhiger, aber das Spiel an sich war schon okay.
Tja, und dann widmen wir uns noch einem anderen Thema heute in diesem Podcast. Also noch zeichnen wir ja nicht auf, wisst ihr ja. Insofern können wir darüber plaudern, Herr Felix und ich. Wir werden über den ersten Roosters-Gottesdienst sprechen am vergangenen Wochenende. Der Hintergrund ist, ehrlicherweise sind ein paar O-Töne, die ich bekommen habe. Letztes Wochenende, und zwar auch Sachen, wenn ihr da wart, die ihr gehört habt. Da haben sich Manuel Ahlberg, Henrik Hane, Andi Jänicke, Brad Tepper über ihren besonderen, über ihre besondere Verbindung zu ihrem Glauben, zu Gott geäußert, im Hinblick auf auch eine Profispielerkarriere. Und die Frau, die das Ganze organisiert hat, ist die nicht minder liebenswerte, aber auch verrückte Frau vom Doktor, also Janine Veit, die auch eigentlich Pastorin ist in ihrem normalen Leben, nicht nur Ehefrau. Und mit der werden wir ein bisschen plaudern, wie genau das so zusammenhängt und wie sehr sie auch Anteil daran nimmt, ob diese O-Töne Zufall waren oder ob sie tatsächlich viele Gespräche führt. Ich finde es mal interessant, es aus einer völlig anderen Situation und Perspektive mal zu hören. Und dann könnten wir eigentlich loslegen, oder?
Mit diesem wunderbaren.
Kühe, Schweine, Iserlohn. Der Radio MK Rooster Hockey Podcast. Dorfradio für Sauerland. Für Fans vom Seilersee mit Felix Dötsch und Mirko Heinz.
Ja, willkommen zu Kühe, Schweine, Iserlohn. Ich weiß gar nicht, was haben wir denn? 111. Ausgabe. Oh, eine Schnapszahl heute, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. 110 oder ist 111,
kein
ist
Grund,
egal.
Kein Grund, Alkohol zu trinken.
Und bevor wir dann, bevor wir richtig losstarten, müssen wir noch eins tun. Wir müssen den geilsten von zwei wirklich geilen Sponsoren mitnehmen. Sollen wir das eben tun?
Ich bitte darum.
Und ich hole die Gitarre raus.
Zeit gucken wir, welche Folge das ist hier.
Okay, du guckst.
Ein Bauer stand im Sauerland und dachte drüber nach, dass Totgesagte länger leben. Freut euch auf Kühe, Schweine, Iserlohn, den Radio MK Roosters Hockey Podcast. Dorfradio fürs Sauerland. Jeden Donnerstag da, wo es Podcasts gibt. Wir setzen uns ein für das, was die Menschen in unserer Region wirklich bewegt. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse Märkisches Sauerland. Gut für Hämer und für Menden. Infos im Netz sms-hm.de.
Also, wie vielte ist es?
111 tatsächlich.
Grandios. Weil in einer so bedeutenden Folge, also die 111 ist schon eine geile Folge, nur wichtige Menschen und wir haben ihn schon angekündigt. Und
einen bedeutenden Gast. Darf ich gleich die erste Frage stellen?
Bitte, du darfst ihn noch reinholen in unser Gespräch.
Ja, erstmal herzlich willkommen, Kunzi, Alex Kunz.
Hallöle. Hi.
Süddeutscher Eishockey-Experte. Wie kann man, so kann man es, glaube ich.
Nein, das ist schon wieder falsch. Er ist ein gesamtdeutscher Eishockey-Experte
mit Spezialisierung
Basics
Richtung, okay, ist es richtig.
Teil der Republik.
Meine erste Frage wäre, hat die Technik so funktioniert, dass du diesen Werbespot jetzt auch gehört hast, gerade in unserem Call, in dem wir jetzt sind?
Ja.
Und wie findest du das?
Ich habe dir schon gesagt, super, mega, hammer, geil, oder?
Danke, Kunzi, genau die richtige Aussage.
Ich merke schon, zwischen euch passt kein Blatt. Du magst dir vorstellen, dass Mirko natürlich seine Finger damit im Spiel hat, bei diesem ländlichen Charme, der hier ausgestrahlt wird.
Ja, aber Kunzi, es passt ja, oder? Ich meine, das ist doch das Wichtigste. Man muss doch authentisch sein, oder?
Ich wollte gerade sagen, Arsch, Eimer und so, ne?
Ja, genau. Vollkommen richtig. Vollkommen richtig. Ja, wir haben ihn nicht nur, weil zwischen Kunzi und mich kein Blatt passt, irgendwie eingeladen in diesen Podcast, sondern weil er natürlich auch in diesen Tagen ein wichtiges Radio MK-Teammitglied ist. Denn der Kunzi hat sich breitschlagen lassen, auch in diesem Jahr wieder ein paar Rooster-Spiele zu übertragen, wenn sie denn im wunderschönen Bayern stattfinden. Das beschert uns zwei Dinge. Nicht nur ab und zu mal, dass wir beide telefonieren, Herr Dötsch, der Herr Kunz und ich, sondern auch Expertise auf der Antenne.
Und wenn es so weiterläuft, auch Glück. Glücksbringer haben wir dann auch.
Hattest du den Eindruck, das ist eine gute erste Frage, Kunzi, hattest du den Eindruck, dass es wirklich
jetzt, ne?
mit Glück zu tun hatte, was da am Freitag in Ingolstadt passiert ist, aus Sicht der Iserlohn
Roosters? Nee, null. Nee, null. Also das war schon Sieg, der absolut verdient war, die Art und Weise, wie die Mannschaft Eishockey gespielt hat. Also ich habe mir ein paar Mal die Augen gerieben, weil ich die Roosters ja in der Vorbereitung nicht gesehen habe und noch Eindrücke von der letzten Saison. da waren. Und jetzt steht eine ganz andere Mannschaft. Klar, ein paar Akteure kennt man von Weltmeisterschaften wie Lassen, Salzen und so weiter und so fort. Aber ein paar neue Gesichter wie Kai Wood. Aber die Art und Weise, wie die Mannschaft Eishockey gespielt hat und wie sich es dann auch entwickelt hat im Laufe des Spiels, muss ich sagen, ich war vollkommen platt und überrascht, wie gut diese Mannschaft auf dem Eis gestanden hat, wie gut sie Eishockey gespielt hat. Also es war kein Zufall dabei, sondern es war unterm Strich dann verdienter Erfolg in Ingolstadt.
Ich habe selten ein größeres Kompliment gehört für Mannschaften, bei denen Felix Deutsch als Pressesprecher arbeitet.
Ja, also ich...
Er hat ja nicht gespielt.
Ja, das nee, ist auch wirklich das beruhigend, ist,
das
ehrlicherweise.
Ist, das hat sicherlich auch seinen Teil dazu beigetragen, dass man sich das ganz gut angucken konnte, weil ansonsten wäre das nicht so gewesen. Aber ich erinnere mich auch dran, dass wir nach dem ersten Powerbreak alle gemeinsam mal durchatmen mussten, da oben in der kleinen Pressekabine da in Ingolstadt. Und ich glaube, es gibt den Eindruck ganz gut wieder. Man hat so ein bisschen gehofft, okay, so können wir uns das vorstellen, wie es dann aussieht. Dass sie es dann so aufs Eis bringen, war natürlich schon beeindruckend zu sehen tatsächlich auch. Und vor allen Dingen, wenn man vor Ort war, ich glaube, da kam die Intensität dann auch nochmal ganz anders rüber. Ich weiß nicht, wie es am Fernseher aussah. Glaube ich gar nicht, weil man
ich habe nur ein Problemchen zugeguckt.
Zwischenzeitlich. Aber ich glaube schon, dass man darauf aufbauen kann, wie man so schön sagt, ne?
Wenn du auf die Spieler so ein bisschen schaust, also du wusstest ja, was dir für eine Qualität blüht. Du hast gerade zwei Namen gesagt. Salzen hast du gesehen bei der WM, du warst live vor Ort. Kunzi, du hast Lassen gesehen bei der WM, da warst du live vor Ort. Aber gab es so ein, zwei Jungs, die dich, ich will nicht sagen überrascht haben, aber wo du schon eine gewisse Qualität auch abseits dieser beiden erleben konntest?
Daniel Fischbuch auf jeden Fall. Als Kapitän brutal vorangegangen. Auch die Reihe mit Taro, die super funktioniert hat, die beiden überhaupt eine super Chemie entwickelt haben miteinander. Und Colin vor allem. Colin hat einen brutalen Saisonstart hingelegt. Ruhig, souverän an der Seite von Kyle Wood, glaube ich, der gibt ihm schon noch mal ein bisschen Sicherheit. Also wenn jetzt Colin auch nicht unbedingt der Kleinste im Smash ist, hat er wirklich noch einen Bodyguard, der ihm da den Rücken frei hält. Vielleicht ist es das. Natürlich nach zwei Spieltagen auch nur eine Mutmaßung, aber es hat sich so ein bisschen angefühlt, als dass er nochmal ein Stück weit befreier nach vorne aufspielen kann, weil er genau weiß, da hinten hat er einen 2 Meter Höhen, da kann gar nichts passieren.
Ja, also wir haben es ja dann gesehen ab dem zweiten Wochenende in Kassel. Vor allen Dingen auch die Qualität, also die Ruhe, die ein Kyle Wood nochmal reinbringt. Wenn er schaut, Kopf hochnimmt, ergibt sich eine Möglichkeit, diese Passqualität, davon profitiert natürlich auch die ganze Reihe, finde ich, in extremem Maße. Und ich weiß nicht, wie du es siehst, Felix, du hast ja auch eine Menge Vorbereitung gesehen.
Ja.
Colin insgesamt, es wirkte auch fast so ein bisschen, als ob er sich diese Explosion tatsächlich für einen Saisonstart aufgehoben hat. Ne? Also ich will nicht sagen, dass er schlecht gespielt hat, aber er war jetzt nicht der Auffallendste in der Vorbereitung.
Ich glaube, was viele bei ihm vergessen, weil er ja speziell im vorletzten Jahr wirklich absoluter Go-To-Guy und auch eins der Gesichter dieser unglaublichen Aufholjagd war. Der Junge wird jetzt in diesem Jahr, glaube ich, 26, ist Mitte 20. Man hat das Gefühl, der geht jetzt ins vierte Jahr bei uns. Man hat so ein bisschen das Gefühl, der ist schon ewig da und macht ewig sein Ding. Aber der hat noch, glaube ich, das ist auch das, was alle Beteiligten im Sommer sich gesagt haben, noch einiges an Entwicklung vor sich. Und wer ihn kennt, und wir haben ihn ja jetzt auch schon mal hier und da erlebt, auch hier in dem Podcast, der weiß, dass der das annimmt und für sich auch durchziehen will. Und da jetzt so ein Ausrufezeichen zu setzen, da muss auch ein bisschen natürlich was dafür zusammenlaufen. Aber er sagt ja dann auch immer, wenn man dann in den Situationen ist, wie beispielsweise dieser Alleingang, der natürlich ein bisschen glücklich entsteht, weil Ingolstadt da Probleme hat, aber da musst du das Ding halt auch machen in der Situation, Verantwortung übernehmen. An 4 von 5 Toren, die wir an dem Wochenende geschossen haben, beteiligt. Das ist schon nicht verkehrt. Und ja, aufgehoben weiß ich nicht. Ich glaube, der hätte in der Vorbereitung so ein bisschen auch immer noch seinen Platz, seine Rolle gesucht. Jetzt als Teil dieses Kapitänsteams. Nicht in der allerersten Reihe mit dem C auf der Brust. Die Rolle macht Fischi, wie Kunz ja gerade auch gesagt hat, überragend. Und ich glaube, dass sich das so jetzt gerade alles ganz gut gefunden hat, was auch die Rollen angeht auf dem Eis.
Hattest du Zweifel, Kunzi, dass das möglich sein würde? Also, dass der Fischbuch vorangeht, das war zu erwarten, weil ansonsten hätte er sich nicht dafür entschieden, auch in einer Saison, die ja für ihn, wenn er ganz viel Glück hat mit einem Happy End, im Hinblick auf Nationalmannschaft nochmal enden könnte, egal wo er dabei sein wird, also ob Olympia klappt oder ob eine WM reinsteht. Man hat immer so ein bisschen den Eindruck gehabt, er ist so ein ruhiger Vertreter. Hast du Zweifel gehabt, dass er Kapitän kann?
Sowas ist ja immer eine schwierige Frage. Neues Umfeld, neue Mitspieler etc. pp. Wir kennen das von Marc Michaelis in Mannheim. Und für den war das echt eine Last in der letzten Saison, wie man auch gesehen hat. Und bei Daniel Fischbuch ist es so, ich habe schon das Gefühl gehabt, mit seiner Reife, die er jetzt auch hat, und das hebt ihn vielleicht noch von dem Marc Michaelis ab, weil er halt dann doch schon das ein oder andere Profi ja mehr auf dem Buckel hat, dass er eben diese Reife besitzt, dass er Kapitän kann. Die Art und Weise, wie er es dann auch auf dem Eis vorgelebt hat, das war schon besonders, gerade in Ingolstadt. Und hat mich da, zumindest was das erste Wochenende betrifft, schon sehr überzeugt. Allerdings, wie bei so vielen Dingen, und das betrifft auch die Leistung der Roosters jetzt am ersten Wochenende, ich glaube, so eine richtige Hausnummer kriegen wir erst, wenn 10-12 Spiele gespielt sind. Wenn es auch mal die Formkurve vielleicht nochmal nach unten zeigt, du 2, 3, 4 Spiele verlieren solltest. Ich glaube, dann zeigt sich dann wahrer Charakter von einer Mannschaft, aber auch von dem Leader, wie Daniel Fischbuch.
Na, ich glaube, dass du da grundsätzlich natürlich recht hast. Vor allen Dingen, die Roosters haben, das muss man auch deutlich sagen, wie gesagt, wirklich noch keinen Scheißmoment eigentlich durchleiden müssen.
Und der
in dieser Vorbereitung
kommen,
und Saison,
der muss kommen,
damit du auch reifst daran.
Ja, ne? das ist normal und man hat es jetzt gerade natürlich nicht gehört, aber ich habe genickt, wenn Kunze erzählt hat, weil das ist genau das. Du brauchst einen gewissen Stretch, du kannst auch einen guten Saisonstart erwischen, ist immer auch ein bisschen, keine Ahnung, Spielplan abhängig, sonst irgendwas, in was für Situation ist der Gegner. Sind die vielleicht noch nicht da, wo sie sein können oder wollen, dauert das alles noch ein bisschen. Auch nach 10-12 Spielen hast du natürlich noch nichts gewonnen, noch nichts verloren. Die große Frage ist, und ich glaube, das ist auch die Frage, mit der sich sehr, sehr viele Leute in dieser Kabine beschäftigen, wenn die ersten wirklichen Rückschläge kommen, und die werden kommen, das ist das Normalste der Welt im Profigeschäft, wie stabil ist das Ganze? Und dann halte ich es für ganz, ganz wichtig, dass wir den Weg, wo wir jetzt schon gezeigt haben, dass du damit erfolgreich sein kannst, und das ist aus meiner Sicht auch der Weg sein sollte, den du hier in Iserlohn gehst, mit der Art und Weise Eishockey zu spielen, dass man den weiter durchzieht. Weil das ist in der Vergangenheit eben, weil du da nicht so ein stabiles Konstrukt hattest, vielleicht ist in der Vergangenheit, glaube ich, nicht immer so passiert.
Du hast noch einen anderen Namen genannt vorhin, Kunzi, nämlich Taro Jentsch. Für Taro finde ich, da kannst du gerne auch deine Meinung dann dazu sagen. Ich finde, Taro hat an körperlicher Stabilität ein Stück weit gewonnen. Du siehst wirklich, dass er darum bemüht war, aufgrund einer klaren Ansage im Sommer eine gewisse Entwicklung zu machen. Und das Zweite ist, er hat noch mal ein bisschen an Ruhe, an Souveränität gewonnen in seinem Spiel. Das ist mir zumindest in den Vorbereitungsspielen aufgefallen. Wie hast du es gesehen in diesem Match in Ingolstadt?
Da sind wir wieder bei der Personalie Daniel Fischbuch. Ich glaube, der tut ihm unglaublich gut. Der gibt ihm Sicherheit, der gibt ihm auch diese Stabilität. Gab in Ingolstadt eine Situation, wo er zweimal verkantet hat, wo er nicht ganz so stabil im Schlittschuh war, wo er schnell aufstehen wollte und wieder, gut, das kann passieren. Das ist jetzt nur ein Slapstick am Rande gewesen. Aber die Art und Weise, wie er mit Fischi harmoniert, da auch im Tempo, und das ist ja sein Spiel, er kommt ja nicht übers Robuste, sondern eben über sein Tempo, über die Geschwindigkeit. Davon hat er nichts verloren. Das ist nämlich das ganz Wichtige. Wenn du körperlich nochmal zulegst, dann wirst du manchmal auch ein bisschen träge, musst ein paar Kilos mit dir rumschleppen. Und davon hat er nichts verloren. Das ist eben das Wichtige bei gewissem Maß an Transformation, dass er sich das beibehält. Davon lebt er. Das ist sein Spiel. Und auch wenn sich noch nicht in Scorerpunkten großartig niedergeschlagen hat, das wird kommen. Das braucht vielleicht auch noch so ein bisschen seine Zeit. Aber ja, alles auch eine Entwicklungsfrage. Wir sind am Anfang der Saison und wird sich noch viel tun. Und vielleicht gibt es den Knoten, der dann irgendwann platzt, und gewaltig und Selbstvertrauen. Ihr wisst alles, was mit Kopf zu tun hat und was positiv mit mentalen Dingen zu tun hat. wie schnell sowas dann auch nach oben ausschlagen kann. Ja.
Also wir hier, die viel gesehen haben und die auch viel sprechen, die haben eben von der Grundkonstruktion, sieht man da einen ganz, ganz wichtigen Punkt, nämlich das, was Franz Fritzmeier immer wieder gesagt hat, wir müssen mit den Jungs arbeiten, auch den Jungs, die wir schon als gute Spieler für uns identifiziert haben, aber wir können sie hier am Seilersee besser machen. Das ist so ein bisschen ja die Perspektive, die man drauf hat und da schaut man eben auf den Taro Jentsch mit den ein, zwei Schritten. Man sieht das bei einem Julian Napravnik so
und ähnlich. Du siehst ja also, dass auch es für all diese Jungs einen klaren Platz ist, vielleicht so ein bisschen jetzt Hintergrundinformationen, wenn du sagst, das sind halt die, gerade die Jungs auf dem deutschen Sektor, Colin, die du halt irgendwie den Sommer über hast, wenn die jetzt auch nicht das Sommertraining mitgemacht haben und die jetzt nicht in Übersee sind und für sich, sondern wo du in regelmäßigen Kontakt stehst und so. Colin war klar, okay, da wir brauchen diesen Input konstant und auf einem hohen Level und vielleicht ein bisschen weniger shaky an der einen oder anderen Stelle, ein bisschen seriöser, kann man das jetzt so vielleicht formulieren, das hat offensichtlich geklappt, denke ich schon, was auch vielleicht, dass man sagt, ja gut, in der Vorbereitung nicht so auffällig, in die andere Richtung aber auch nicht, das darf man dann auch nicht vergessen, sondern da ist schon nochmal vielleicht eine andere Art der Konstanz und Seriosität im Spiel, bei Taro ist ganz klar, körperlich zulegen, an Intensität zulegen. Auch das scheint funktioniert zu haben. Ich habe 2, 3 überragende Backchecks von Julian Napravnik gesehen an dem Wochenende, wofür er jetzt, glaube ich, auch nicht bekannt war bisher. Auch das war eine klare Aufgabe Maßgabe, mit der er hier hingewechselt ist. Gleiches gilt natürlich dann auch für Fischi, wo wir jetzt schon mehrfach auch drüber gesprochen haben. Also es gibt für all diese Jungs, du hast sie nicht geholt, weil die irgendwie sagen, ja komm, konnten wir jetzt irgendwie holen oder kenne ich aus Frankfurt oder war jetzt schon hier und kann jetzt durch Zufall seinen Vertrag verlängern. Es gibt für all die Leute einen klaren Plan, der, wenn sie das den Input reingeben, der von ihnen verlangt wird, dann auch in der Maßgabe umgesetzt wird.
Und dann reden wir natürlich immer auch über Handschrift. Hier reden wir viel mit Franz Fritzmeier. Genau über diese Themen und natürlich auch über Entwicklung und natürlich auch, ich weiß nicht, ob du dir unseren letztwöchigen Podcast, wir haben kurz darüber gesprochen, bevor du ins Match gegangen bist, diese Ruhe, die Stefan Niemann ausstrahlt insgesamt. Erleben wir hier auch aus deiner Sicht, Kunzi, eigentlich so eine Weltveränderung, die begründet ist, dass man, und damit will ich gar nicht Christian Hommel irgendwas nehmen, der einfach ja auch lernen musste, aber sieht man aus der Entwicklung der Roosters über diese Sommerpause auch ein Stück weit, wie wichtig ein Manager ist, der seinen Job schon mal gemacht hat und der ihn nicht so schlecht macht? Oder ist das viel zu früh aus deiner Sicht so in der Perspektive gesehen?
Ja, viel zu früh. Anfang der Saison, klar, du hast 4 Punkte auf dem Konto, ist alles erstmal rosa-rot. Auch gerade, wenn du Iserlohn Roosters heißt. Nein, deine.
Gönn uns das doch mal jetzt.
Das lasse ich mal so stehen. Die Frage war nach Franz Fritzmeier, klar, wenn du so lange im Geschäft bist, das gilt auch für Stefan Niemann, wenn du so lange im Geschäft bist, hast du natürlich alles erlebt und mitbekommen und Franz Fritzmeier natürlich auch Frankfurt nicht ganz unproblematisches Umfeld, dann bist du natürlich, wenn du weißt, wie der Laden funktioniert, ja, dann bist du weder in Alarmstimmung, wenn du 4 Spiele verlierst, noch super euphorisch, wenn du 4 Spiele gewinnst. Die wissen das alles schon richtig einzuordnen. Und klar, Siege bringen Ruhe. Ist dann völlig egal, ob Vorbereitung oder dann in der Saison. Und ja, diese Konstanz, das ist das, was mich so ein bisschen auch positiv überrascht bei den Roosters, diese Konstanz, die nicht nur auf Eis und auch on Eis da eingekehrt ist, die Resultate in der Vorbereitung auch sehr konstant, die Ergebnisse jetzt in der Liga auch sehr konstant. Ich glaube, die Mannschaft weiß, was sie kann, die Mannschaft weiß, was sie nicht kann, und das führt auch dazu, dass sie eine gewisse innere Ruhe hat, und ich glaube, das findet man schon oder spiegelt sich schon wieder auf dem Eis. Und die beiden von euch oder von dir genannten Herrschaften, die leben das natürlich auch vor. Und ja, war schon mal hektischer am Seilersee, würde ich sagen.
Man kann vielleicht an der Stelle Mirko noch einmal, weil ich glaube, das hört sich sonst ein bisschen doof an, du hast jetzt gerade gesagt, die Arbeit nicht so schlecht macht, war natürlich nicht im Vergleich zu der Arbeit des, der Vorgänger gemeint, denke ich mal, sondern als Einschätzung der Arbeit von Franz. Weil sonst, also es war sicherlich auch nicht alles scheiße vorher. Das, nein, ich weiß, dass ja du das, also darum aber aus dem Zusammenhang ja gerissen, ist vielleicht an der Stelle nochmal ganz gut, das zu betonen, weil du weißt ja, wird gerne mal dann liegt es auf einmal bei Christian auf dem Tisch und hat gesagt, der Heinz hat gesagt, das war so schlecht, ja, so war es natürlich nicht gemeint, denke ich.
Nee, das war es überhaupt nicht gemeint. Was war deine Überraschung vom ersten Wochenende in der Liga, Kunzi? Du warst, glaube ich, persönlich in Dresden, ne? Hast am Sonntag, ja, Sonntag erste Heimspiel
zweimal Ingolstadt der Eislöwen gesehen.
Gemacht und Ingolstadt gesehen.
Ja, was war meine größte Überraschung? Wolfsburg.
Das 9-1. Da könnte ich ja
jetzt eine insgesamt. Geschichte. Wir haben beide Spiele gewonnen, auch gegen Nürnberg. Ist ja auch keine Gurkentruppe. Mannschaft mit guter Moral, aber 14 Tore im ersten Wochenende, glaube ich, geschossen. Das ist schon nicht schlecht, muss ich sagen. Das war eine positive Überraschung. Fishtown, trotz Widrigkeiten, da dieses eine Tor in München, das nicht hätte gegeben werden dürfen, hätte vielleicht nochmal was verändert. Fishtown, so ein bisschen negativ Augsburg, muss ich sagen, und Frankfurt und Köln. Augsburg deswegen, weil sie eigentlich eine gute Vorbereitung gespielt haben, das zeigt einmal mehr, Preseason is nothing, eigentlich in Mannheim alles im Griff gehabt und dann geht es so weiter wie letztes Jahr, große Strafe und das Spiel kippt. Frankfurt, Desaster, du warst selber dabei, Mirko, hast das hautnah miterlebt. Und dann die Haie, die im 3-0 wegschmeißen gegen die Eisbären Berlin.
Tja, Also Wolfsburg ja, als Überraschung, das kann ich nachvollziehen, vor allen Dingen, weil sie ja jetzt auch in den zwei Vorbereitungsspielen davor nicht unbedingt aber so gebombt haben.
Erzähl mal was von diesem Spiel, ich hatte das gerne also im Schirm, dass du da warst. Ja, genau.
Eigentlich ist die Geschichte relativ leicht erklärt. Beide Teams haben sich am Anfang so ein bisschen schwer getan. Da war auch Wolfsburg nicht so drin in den ersten 10, 12 Minuten. Das will
nach
Minuten.
Einem 9-1 natürlich keiner mehr hören.
Ist so. Hat aber Mike Stewart hinterher auch nochmal so bestätigt, dass der Anfang jetzt nicht der einfachste war. Und dass sie dann einfach angefangen haben, genau in den richtigen Momenten die Tore zu schießen. Und sie sind, das muss man halt auch mal dazu sagen, sie sind wirklich herzlich eingeladen worden. Also da kam ein Kärtchen mit einer Schleife drumherum und nein, das war einfach, und das steigerte sich auch über den Abend, weil wirklich kleine Unsicherheiten drin waren. Du sahst, dass die Löwen wirklich damit beschäftigt waren, im Kopf System zu klären für sich und dann natürlich in der Klärung, in diesem Moment, den du eigentlich brauchst, um dann defensiv zu stehen oder was auch immer zu tun. Der Moment war dann dahin und plötzlich war Wolfsburg da. Die haben selber ein paar schöne Sachen gemacht, das muss man sagen, aber letztendlich beruhte dieser gesamte Abend auf je länger dieses Spiel dauerte, immer krasseren Fehlern, die gemacht worden sind oder zu viel Raum gegeben, was auch immer. Und das hat Wolfsburg gut genutzt und ich glaube, davon haben sie, Kunzi, wie du sagst, auch ein Stück weit profitiert im Hinblick dann auf das Sonntagsspiel, weil Nürnberg ist auch in dieser Saison, davon kann man fest ausgehen, keine Laufkundschaft. Und wenn du das dann sehr seriös zu Hause spielst, dann klappt das. Nochmal Mike Stewart, der sagte halt nach dem Spiel, oh, ich habe schon ein paar Dinge gesehen, die wir nicht so gut gemacht haben und wo wir Glück hatten, dass wir nicht abgestraft worden sind. Und das waren eben diese ersten 10, 12 Minuten, wo Frankfurt auch hätte was tun können. Die hatten Chancen, Pfaffengut vorm Tor, wirklich enge Kisten. Da hast du dann auch aus meiner Sicht aber auch sehr, sehr früh diesen kleinen, aber feinen Unterschied gesehen zwischen dem Dustin Strahlmeier, der, Kunzi, in diesem Jahr sich was beweisen muss, definitiv, da bin ich hundertprozentig sicher, und dem umgekehrten Faktor Cody Brenner und Mirko Pankowski, die für sich erstmal da so reinfinden müssen in diese Geschichte und die schon viel Diskussionen um sie persönlich hatten, bevor eigentlich der erste Puck mal aufs Eis gefallen ist.
Da siehst du mal, was Ruhe im Umfeld vielleicht auch so wert ist, ne? Und auch tatsächlich Ruhe dann der handelnden Person oder auch rund um die handelnden Personen. Ich meine, in Frankfurt war viel los und ich beneide die Kolleginnen und Kollegen da ganz bestimmt nicht. Ich glaube, wir wissen auch hier in Iserlohn alle, wie sich das anfühlt und deshalb ich bin ja auch, auch ganz persönlich aus dem Gespräch letzte Woche rausgegangen und nehme Stefan wirklich als extrem angenehm, ausgeglichenen, ruhigen Zeitgenossen wahr, der da eben nicht sofort den Kopf verliert. Gleichzeitig, das vielleicht wieder auch, fand ich es schon interessant, wie sich das dann wirklich im Spiel dreht, weil da ist er dann aktiv, kommunikativ, sitzt teilweise unten bei seinen Spielern, hockt vor den Spielern, spricht mit ihnen, habe ich so auch noch nie gesehen. Ich weiß nicht, ob das unüblich ist oder ob das etwas ist, was man aus Skandinavien mitbringt.
Ich habe
das auch noch
nicht so oft gesehen. Ja.
Aber ich dachte jetzt irgendwann so, wo ist er denn jetzt? Ne? Und dann saß er da unten und quatschte mit denen im Spiel, hat denen was gezeigt. Also ich bin ganz, ganz persönlich riesengroßer Fan von Stefans Art auf und neben dem Eis.
Wie war denn Stimmung eigentlich in Dresden? So dieses erste Spiel, alles, was man über die Kameras gesehen hat, war riesig. Aber wie hast du es insgesamt erlebt mit den Dingen, die man eben auch nicht im Fernsehen sehen konnte?
Ja, also man merkt schon, die ganz große Ultrakultur ist da nicht da. Ja, das Hütte war voll und die Karten gehen auch weg wie die Butterbrezeln. Aber es muss sich schon noch was entwickeln, ein kleines Beispiel, Aufstellung vorgelesen und mit Vornamen und Nachnamen, ihr kennt das alle. Das war noch vergleichsweise dünn, muss ich sagen, aber das wird sich schon geben. Toll, man ist da bemüht in Dresden, muss ich wirklich sagen, sehr herzliche, nette Menschen, Standort, der DEL sicher gut tun wird. Und das Geilste dort, Mirko, wir müssen da unbedingt mal hin, denn in der Halle gibt es eine Hüpfburg.
Kein Nein! Scheiß. Ehrlich?
Doch.
Wo haben Sie die denn hingebaut?
Das ist genau unser Ding.
Also ich war schon zweimal da. Ich hab da keine Hüpfburg gesehen. Das war Vorbereitung vielleicht.
Doch. Nee, Hüpfburg war drin. Hüpfburg war dabei. Und zwar, du weißt, wo der Presseraum ist. Wenn du da reinkommst, ja, gerade rechts. Also sensationell.
Ey, geil.
Also und darf man, gibt es da eine Altersbeschränkung? Oder?
Nein, Schuhe ausziehen.
Eine, das Gewicht, alles. Eine Gewichtsbeschränkung?
Vorsichtig.
Ja, Schuhe ausziehen.
Also, <Freitags. lacht> Frechdachs, ey. Also der Dötsch, ne?
Ich frage ja für mich, ich frage ja nicht für dich.
Naja, nicht für einen Freund, ich weiß, ja, ist schon klar. Kunzi, lass uns eben noch über Augsburg sprechen. Die leben bei dir vor der Haustür, die Panther. Und du wirst der Kommentator sein am Sonntagabend aus dem wunderbaren Kurz-Frenzel-Stadion für einen kleinen sympathischen Merzberg-Radiosender. Und könntest uns noch so ein bisschen verraten, wie dein Eindruck von der Mannschaft ist?
Puh. Also bemüht, ja.
Da tut er sich schwer, das ist bemerkenswert.
Ja, vor allem, weil es so heterogen ist. Du spielst Nürnberg nicht schlecht, verlierst 1-3 und spielst Mannheim 20 Minuten an die Wand, verlierst 3-6, blöde Strafe von Button. Das war irgendwie so wie die letzten Jahre auch, dass du dir gute Resultate selbst genommen hast. Erst in Nürnberg, Garteig im Tor, bekommt 2 Schüsse aus spitzen Winkel, gute Schüsse, ja. Aber einen guten Tag hat er mindestens einen. Unterzahl ist noch nichts, aber ganz interessant, expected goals, ja. Es gibt ja diese erwartbaren Tore, die da mittlerweile auch summiert und addiert werden und was weiß ich noch was alles, hat Augsburg eigentlich einen positiven Wert. Also sie haben, tun sich schwer Tore schießen und im Umkehrschluss kriegen sie relativ einfach Gegentore. Also die Mannschaft ist zumindest am ersten Wochenende eigentlich besser, als dass sie momentan dasteht. Neuer Trainer, Bill Peters, zweimal Weltmeister mit Kanada gewesen, ist, seit der da ist, spurt alles, muss man sagen. Alex Blank, super Performance bislang, braucht aber noch. Gute Vorbereitung, aber wisst ihr selber, Vorbereitung ist das eine, Punktspiele ist das andere. Und eventuell dann schon mit Druck am Sonntag gegen die Roosters, weil Freitag in München, und wenn du da nach 3 Spielen mit 0 rausgehst, dann ja, wird es natürlich nicht einfacher und dann hast du gegen die Roosters schon ein bisschen Dampf am Kessel. Auch das müssen wir natürlich noch einordnen. Gewinnst die ersten 4 Spieltage keine Meisterschaft, aber du steigst auch noch nicht ab. Das aber ihr wisst selber, wie schnell sowas kommt.
Ja, man muss sich ja nur mal diverse Kommentarspalten durchlesen, dann siehst du, dass andere Menschen das anders sehen. Auch Frankfurt wird ja schon in die DL2 geschrieben, so wie du es jetzt gesagt hast. Ja, ich glaube, dass komischerweise gibt es solche hohen Ergebnisse häufiger mal zu Eröffnungsspielen. Ich erinnere mich an 10-4 von Schwenning in Ingolstadt oder irgendwie so, oder gegen Ingolstadt, keine Ahnung.
Ja. Ingolstadt in Schwenningen, ja.
Ich glaube, dass da diese, gerade wenn die Mechanismen vielleicht noch nicht so greifen, dass da sich diese Kleinigkeiten, von denen Mirko gerade gesprochen hat, oder auch mal Expected Goals, ah, jetzt treffe ich gerade mal nicht, dann kriege ich in den 5 Minuten auch noch 2 Gegentore und so weiter und so fort, dass sich das noch mehr äußert, wenn du eben keine Konstanz drin hast. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich es nicht sogar besser finde, wenn Augsburg vorher ein paar Punkte holen würde. weil wenn sie dann am Sonntagabend mit dem Rücken zur Wand dann gefühlt schon so ein bisschen, das wird zumindest das Mindset sein, wenn du dann da spielst, lange Auswärtsreise, du hast dann den Tag auch irgendwo in den Knochen, wo du ja nicht so richtig was machen kannst. Ja, da musst du dann schon wirklich scharf sein. Und da bin ich wirklich mal gespannt. Ich glaube, das Spiel könnte sich vielleicht in der Anfangsphase schon relativ eindeutig sein, wo die Reise hingeht.
Es wird insgesamt spannend. Bei Augsburg muss man aber auch sagen, der Trend ist not your friend, weil sie haben auch letzte Vorbereitung, ja, wir haben darüber gesprochen, zählt gar nichts, aber haben sie in Schwenningen verloren. Auch das darf man nicht vergessen. Euer vorletzte...
das ist die vorletzte Vorbereitungsspiel,
ja, meinst du? Ja, genau. Das war auch nicht, das beste Spiel, was sie gemacht haben. Ich bin gespannt. Also genug Offensivpower haben sie eigentlich. Da hätte ich mir eher um hinten ein paar Gedanken gemacht oder mach sie mir, aber da darf man gespannt sein. Wir freuen uns auf jeden Fall auf deinen Kommentar am wunderbaren Sonntagabend, Arena Live, die Eishockey-Show. Ja, ich bin sehr gespannt mit Alex Kunz, einem unserer Kommentatoren neben Lennart Pflanz und Harald Block in diesem Jahr. Und wir sagen
ganz herzlich... Und Mirko Heinz nicht, ne?
Oh, ich glaube ein, zweimal. Ich glaube, mehr kriegt der alte Heinz nicht so hin. Insofern... bin ich brutal froh, dass die Expertise von Herrn Kunz und den anderen beiden...
ich glaube, da bist du nicht alleine.
Womit jetzt?
Dass die Expertise da einfließt. Ja. Also nicht, dass die Leute nicht dich hören wollen, aber ich glaube, sind da ganz gut aufgestellt.
Das stimmt, das muss man sagen.
Oder ihr seid da ganz gut aufgestellt.
Kunz, danke für deine Zeit. Es war uns ein Fest.
Danke.
Wir sehen uns auf diversen Pressetribünen.
Das stimmt.
Auch eine schöne lange Saison.
Jo. Genau. Sieh mal zu, dass man wieder am Seiler See vorbeischaust.
Ja, Einladung von dir ist noch nie im Postkasten gewesen. Ja,
ich möchte noch zu Kunzi sagen.
Jetzt
der
bin
Mann
ich gespannt.
Ist ja. Erwiesenermaßen hat er Ahnung, weil ich weiß noch, wie wir uns damals, ich glaube, das war wirklich Zufall, in Kitzbühel über den Weg gelaufen sind vor 2 Jahren, wo du, glaube ich, wirklich privat einfach mal ein bisschen Eishockey gucken warst, weil macht man ja sonst auch nicht genug offensichtlich. Wir da auch ein spontanes Podcast-Interview gemacht haben. Ich weiß nicht, ob Mirko sich noch daran erinnert. Und du da, nachdem, ich glaube, da haben wir gegen Mannheim gewonnen damals, wo die Jungs eigentlich auch völlig im Arsch waren und du sagtest, der Tyler Boland, der wird euch noch viel Spaß machen. Und dann hat er 21 Tore in der Saison geschossen. Jetzt war er letztes Jahr aber auch, glaube ich, wieder 17 Stück oder so. Also da hast du einen guten Riecher gehabt. Deshalb würde ich dich abschließend fragen, wer da von den Neuzugängen, wo man da nochmal ein Auge drauf legen sollte, wer da explodieren wird. Abgesehen vielleicht von Fischbuch, weil das ist jetzt wirklich kein heißer Take.
Offensiv meinst du?
Ja, generell. Also ich habe da meinen Favoriten gar nicht mal, also von Leuten, die dich einfach nach vorne bringen. Das muss ja nicht immer nur über Tore zu messen sein. Ne?
Eilroth. Jetzt schon absoluter Lieblingsspieler. Der wird, weiß nicht, ob es da eine Statistik gibt, an der Bande in dieser Saison keine 10% Zweikämpfe verlieren.
Es gibt bestimmt Statistiken, aber die müssen wir erstmal finden.
Und leck mich am Arsch. Ich habe den in Kassel gesehen, in diesem ersten Vorbereitungsspiel, was er gemacht hat. Der kam in diese Mannschaft und ich habe gedacht, ey, Alter, ein Spieler mit so viel Ruhe an der Scheibe.
Ja, aber kannst du aber auch haben, wenn du einen 7 Meter Schläger hast und du stehst ja so stabil, dich kann ja auch keiner von der Scheibe trennen. Was willst du machen? Das ist ein Baum, den wirfst du nicht um, den checkst du nicht, das passiert nicht.
Nein, aber ich sag mal, wir haben in den letzten Jahren dem Seiler See gerne mal gewünscht, dass er Spieler, insbesondere in der Defensive, hat mit großer Ruhe und die ein Spiel aufbauen können. Und hat Franz schon mit ihm angefangen zu diskutieren über das nächste Jahr?
Gehe ich jetzt mal stark von aus.
Ja. Ich teile deine Meinung lieber an.
In die ähnliche Kerbe fällt aus meiner Sicht auch die Verpflichtung von Robin Norell, der ähnlich auftritt, genauso zweikampfstark, vielleicht nicht ganz so robust, wobei das auch schwierig ist, aber auch bei dem oder bei den beiden merkst du es am meisten, glaube ich, dass die dir defensiv eine ganz andere Struktur und Stabilität verleihen. Das gilt aber auch für das Kollektiv, muss man sagen.
Ja. Faktisch ist, es könnte am Ende vielleicht Platz 13, ein ruhiger Platz 13 werden. Warten wir es mal ab, was kommt. Kunzi, nochmal danke für deine Zeit. Pass auf dich auf. Wie ist das Wetter bei euch in Bayern? Ganz zum Schluss? Wetter?
Schön,
traumhaft?
Schön. 30 Grad im Schatten, Cocktailwetter.
Echt jetzt?
Ja, dann geh in den Pool.
Nee, war gelogen.
Ich, aber wollte ich gerade sagen, wenn ich hier rausgucke, muss einiges passieren in den paar hundert Kilometern da drüben.
Naja, geht jetzt wieder in den Pool.
Aber ja, Sonntag wird es heiß. Sonntag wird es heiß.
Ja, ist nochmal Sommer.
Achso, ich dachte im Kurt-Frenzel-Stadion.
Ja, da
wird es auch heiß hergehen.
Definitiv.
Das auch. Draußen wie drin.
Servus, mach's gut. Schönen Resttag.
Ciao.
Danke, ciao.
Tschüss.
Der Kunzi. Immer wieder ein Vergnügen, mit ihm zu plaudern, finde
ich. Ja, kann man immer was lernen.
Ja, das stimmt.
So wie ich, wenn ich mich hier mit dir hinsetze.
Ach, mein Hase, komm. Also vor allen Dingen dein Zahlenwerk, was bei dir im Kopf ist. Das überrascht mich doch sehr mittlerweile. Du hast schon einen Eishockey-Fundus.
Ja, so mit Zahlen.
Also quatscht halt manchmal irgendwie Blödsinn, aber sonst ist
es ja,
so.
Ja gut, das kommt dir ja bekannt vor. Ne?
Ja.
Aber ich weiß nicht, irgendwie mit Zahlen habe ich jetzt auch schon mal gehört, du weißt noch, was wir dann damals irgendwie, ist aber immer... Ich gehe dann aber manchmal davon aus, dass mein Gegenüber das dann genauso drauf hat und dann, ja wie, das weiß ich nicht mehr. Aber ja, ist so. Ich könnte dir sogar noch relativ, also zumindest bei wichtigeren Spielen eigentlich auch immer noch alle Torschützen sagen. So. Das ist aber nicht nur beim Eishockey, auch beim Fußball. So.
Wenn du das beim Handball auch kannst, bei einem 26, 38.
Ja, genau.
aber wenn du dich gut erinnerst, wann warst du das letzte Mal in der Kirche?
Das kann ich dir exakt sagen, nämlich am 24.12.2000, was hatten wir dann? 24.
Ich muss zugeben.
Oder warte, nee, war ich auf.
Warst du?
Schwachsinn, ich war auf 5 Hochzeiten in diesem Jahr. Das ist total Banane. Ich war irgendwann jetzt, ich glaube, im Juni das letzte Mal in der Kirche.
Gut. Bei mir gilt der 24.12.24. Und dann haben wir jemanden am Telefon, übrigens sehr geil, wenn es ein bisschen rauscht, ja, da ist nicht so gut mit Internets und wir haben angerufen, eine Vorwahl in der Nähe von Münster und dann die eigentliche Nummer besteht aus exakt 3 Ziffern. Wie lange gibt es diesen Telefonanschluss schon, Janine Veit? Einerseits Ehefrau vom Dogfight, damit wir das gleich geklärt haben, und Pastorin im Leben. Aber wie lange, erstmal bevor wir über dich sprechen, gibt es diese Nummer schon?
Ja, also keine Ahnung. Diese Fahrstelle hier gibt es schon sehr lange und ich glaube, seitdem gibt es diese Nummer hier. Und meine private ist tatsächlich vierstellig, aber hier ist ein besserer Empfang.
Also
von daher,
ich kenne es halt auch noch hier aus dem Dorf in Deilinghofen oder so oder in Hema generell gab es auch noch vierstellige Nummern. Meine Oma in Hema 4656 werde ich mir immer merken und das war schon kurz.
Das ist crazy. Jetzt gibt es Leute, die bei deiner Oma anrufen vielleicht. Die
da klingelt es im Himmel, das ja, funktioniert weiß, nicht mehr, leider.
Vielleicht gibt es einen Anschluss noch, hast du mal probiert?
Viel Glück. Dann freut sich einer, der Heinz, der Idiot, hat die Nummer.
Aber ich habe gerade auch gedacht, ob du jetzt, weil wir sehen ja die Nummer hier im Display, ob du die einfach vorliest. Jetzt,
nein,
jetzt
nein. Das würde ich dann.
Wobei, nee, die ist
kein
ja wahrscheinlich
Problem.
So.
Die sagen, ist tatsächlich doch, überall
das
zu sehen.
Das Fahramt ist doch wahrscheinlich öffentlich zugänglich. Das ist kein Problem. Weil das ist schön. Die Nummer ist 555.
Ja, ne? Das ist eine schöne Nummer. Kann man sich gut merken. Besser als die 666 vor allem.
Ja. Das wär wirklich schlecht, muss ich sagen, in eurer Branche.
Worüber ihr euch schon wieder Gedanken macht, um Gottes Willen.
Wir wollen Kirchenhumor.
Ja.
Sakraler Humor, Mirko.
Definitiv.
Sakraler
Humor. Ja, schön, dass ich
wir
bei
freuen
euch
uns
sein
auch
darf.
Sehr. Vielen Dank für deine Zeit.
Und eins meiner Live-Goals kann ich jetzt schon mal abhaken. Felix Dötsch muss mich interviewen. Wunderbar.
Darf dich interviewen.
So jetzt
ich darf mich interviewen und ich darf in eurem Podcast sein, nachdem ich letzte Woche ja schon auch drin war. Und vielen Dank für das Lob, dass ich nicht ganz so verrückt bin wie mein Mann. Das ist immer mein Bestreben.
Aber jetzt, du musst natürlich mal einmal kurz erläutern, ihr seid schon eine crazy Familie. Also er Doktor, mit Hair Metal und sonstigem, du Pastorin, engagiert in, ja, über den eigentlichen Job hinaus. Wie lebt ihr euer Leben? Also das muss man ja mal fragen dürfen an der Stelle.
Das ist eine berechtigte Frage. Ab und zu sehe ich ihn ja unten, wenn er an der Bank steht und ich sitze oben und gucke beim Eishockey zu. Dann winken wir uns mal. Und ansonsten, nein, Quatsch. Ja, ich weiß nicht, irgendwie geht das wohl. Es macht auf jeden Fall Spaß.
Siehst du, ja, langweilig, so funktioniert eine sagen, gute Beziehung, ist, oder? Man, das ist, glaube ich, das A und O, dass da keine Langeweile aufkommt. Nee, aber wir haben an anderer Stelle schon mal festgestellt, wir sind kein Beziehungspodcast.
Aber wir könnten einer werden. Also das ist kein Problem.
Ja, mit den richtigen Gästen. Aber wir beiden, glaube ich, für uns allein. Ach, komm.
Also unsere Beziehung ist doch auch bemerkenswert.
Ja, da müsste sich irgendein Psychologe mal genauer angucken.
Na gut, wir wollen jetzt nicht über unsere Beziehung und eure Beziehung reden. Also wir haben gelernt, es funktioniert schon. Und das ist auch das Wichtigste.
Auf jeden Fall.
Wir wollen nochmal rückblickend, weil weder ich es geschafft habe, weil ich den ganzen Tag Kommunalwahlsendung im Sender gemacht habe, noch Felix, der genauso am Seiler See sein musste, ja, wie die meisten arbeiten, seiner Jungs. Genau. Was war das für ein Erlebnis, dieser erste Roosters Podcast Gottesdienst. Das könnten wir vielleicht auch mal machen irgendwann, das wäre auch eine geile Nummer. Aber wie war dieser erste Gottesdienst, wie viele Leute waren da, was war das für eine besondere Atmosphäre, wie zufrieden sind die Menschen dahinter herausgegangen?
Ja, also erstmal ist es ja nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern es war eine Bestrebung von Jugendlichen aus der Kirchengemeinde und vor allem von dem Jugendreferenten Daniel. Und ich bin quasi dazugekommen, also die haben mich gefragt und ich muss sagen, wir haben uns schon echt, ja, wir wussten nicht, wie es wird und die haben sich echt Mühe gegeben, die Jugendlichen das auch zu dekorieren und zu gestalten. Überall hingen Trikots und Schals und Bilder und wir hatten sogar ein Einlaufkind vor dem Gottesdienst.
Auf Schlittschuhen ja, auch, war, wie in der Halle?
Nee, das hätte, glaube ich, nicht so gut funktioniert. Aber ich fand es eine sehr schöne Atmosphäre. Viele Fans in Trikots und in Schals, also fast jeder hatte einen Schal dabei. Und ich würde sagen, es waren so 80 Personen da. Ich finde für den Tag, für den Start, für das Experiment gut und ich fand, es war ein sehr schöner, sehr runder Gottesdienst mit vielen Elementen da drin, die auch, ja, wir haben nachher Fürbitten zusammengesammelt von allen und wo nochmal deutlich wurde, das ist gut, dass wir uns da auch mal versammelt haben.
Und vor allen Dingen auch mit Sauerland von der Orgel gespielt.
Ja, das leider nicht, weil der Organ...
Nee, der war krank, oder
was? Der Organist war krank.
Nein!
Ja gut, das ist ja dann der erste Grund, das noch zu wiederholen, ja, auf jeden Fall.
Also da machen wir einen Sonderpodcast draus, oder?
Ja,
wurde nachher zum Schluss eingespielt noch, aber natürlich haben wir uns alle auf den Organisten gefreut.
Und, schade.
Ja.
Ja, das kann ich verstehen. Du hast gerade über die Fürbitten gesprochen, da waren sicherlich viele persönliche Dinge dabei, also von denen, die da waren, aber waren da auch ein paar geprägt? Tatsächlich für die Iserlohn Roosters selbst, also für die Mannschaft, oder habt ihr da bewusst auch drauf verzichtet?
Nö, da waren viele dabei, die dann dort gemacht haben, dass sich die Menschen wünschen und hoffen, dass wir in der besten Liga der Welt bleiben, dass die Roosters nicht absteigen, dieses Jahr vielleicht gar nicht in die Versuchung kommen, abzusteigen. Da waren viele bei, die auch an die Spieler gedacht haben, dass sie verletzungsfrei bleiben, dass die Mannschaft gut zusammenhält. Also da waren viele, die in die Richtung gingen tatsächlich.
Finde ich, ist eine wunderschöne Geschichte. Vor allen Dingen, weil man auch den Fans mal etwas völlig Neues eröffnet hat. Und wir sind heute zusammengekommen. Tatsächlich war das nicht geplant in diesem Podcast, das müssen wir ehrlich zugeben. Aber du hast mir über Jochen am Wochenende, um so ein bisschen ja auch reinzuhören in diesen Gottesdienst und auch um ein bisschen Werbung zu machen, hast du mir ein Video geschickt von den Spielern der Iserlohn Roosters, nicht nur, auch von Brad Tepper, der sich unter anderem geäußert hat. Und das hat mich sehr fasziniert. Vielleicht, weil man ja manchmal auch mit einem gewissen Maß von Ignoranz durch die Welt geht. Und jeder hat ja so ein persönliches Ding mit Kirche, auch mit seinem Glauben. Und der eine, für den einen ist es von größerer Bedeutung, für den anderen von weniger Bedeutung. Aber Andi Jenicke, Henrik Hahne, Daniel Neumann, Brad Tepper eben und Manuel Ahlberg haben wirklich mal die Tür aufgemacht und die Menschen reingelassen, was sie mit ihrem Glauben verbinden und vor allen Dingen auch, wie er ihnen im Profisport hilft. Und genau da, was der Manuel Ahlberg gesagt hat, da wollen wir mal eben schnell reinhören.
Ja, in so einem leistungsbasierten Umfeld ist es immer schwer, eine Konstanz zu halten, gerade nicht nur Leistung, sondern auch mental, weil es oft auch nach schweren Spielen oder nach schlechten Spielen vielleicht mental nicht so einfach ist. Oder gerade wenn eine Zeit, eine Periode ist, in der man vielleicht nicht viel spielt oder eine Verletzung auf einen zukommt. Gerade weil man keine dauerhafte Sache ausübt, sondern immer Tag für Tag Leistung erbringen muss. Es ist umso wichtiger, da Konstanz an den Tag zu legen. Und die finde ich im Glauben. Jesus gibt mir die Kraft, die ich brauche. Er hat das perfekte Leben für uns gelebt und auf ihn kann ich schauen. Es ist sowohl meine Kraft in guten Zeiten, weil da neigt man dann vielleicht sogar zur Überheblichkeit, als auch in schlechten Zeiten. Der Glaube ist letztendlich meine ständige Quelle der Kraft, auf die ich auch immer wieder zurückfallen kann, in der ich mich besinnen kann und dann umso stärker dann wieder hervorkommen kann.
Als du diesen Satz gehört hast, Janine, von ihm und ja auch die anderen, also Henrik Hahne, ich habe es gesagt, Andi Jenicke, warst du für einen Moment überrascht, wie sehr sich junge Profi-Eishockeyspieler mit dem Glauben auseinandersetzen oder hast du vorher schon mit den Jungs immer mal wieder Gespräche darüber geführt? Es ist ja im Alltag eher schwierig, dann die Ruhe zu finden, um sich wirklich mal auf diese Art und Weise auszutauschen.
Ja, also von Manuel wusste ich es tatsächlich, weil er der Erste war, den ich vor einem Jahr schon gefragt habe, ob er da mitmachen möchte und ob wir irgendwie was zusammen machen in der Hinsicht. Ich glaube, er hat auf seinem Instagram-Profil auch immer wieder da Gottesdienste und ich weiß, dass er da versucht, auch regelmäßig hinzugehen und dass für ihn der Glaube total wichtig ist. Und bei Andi wusste ich es auch, weil wir da schon öfter drüber gesprochen haben und weil ich mit in der Saison, ja oder in beiden Saisons 2021, 21, 22, wir eine Gruppe hatten, die sich Chapel genannt hat. Das war ein Vorbild aus USA, aus Kanada. Das hatte Brad mich gefragt, ob wir das nicht machen können. Und da gab es eine Gruppe von ungefähr 10 Spielern und teilweise Trainern, die sich mit mir einmal ja alle 4 Wochen zusammengefunden haben. Und wir haben über genau diese Dinge gesprochen. Und da war zum Beispiel Andi auch immer bei. Und deswegen wusste ich es bei Andi auch. Und bei Hendrik und bei Daniel war ich sehr überrascht, aber die kamen beim Sommerfest auf mich zu, als ich mit Manuel unterhalten habe und haben gesagt, sie möchten doch auch was dazu sagen. Da habe ich gesagt, natürlich. Und da war ich dann überrascht, weil die beiden kannte ich noch nicht so gut.
Das sind auch jetzt nicht die beiden Kandidaten, die als allererstes hier schreien, wenn es darum geht, was zu sagen. Insofern scheint ihnen das auch wirklich am Herzen zu liegen.
Ja, das ist definitiv so. Wie erlebst du grundsätzlich auch als Pastorin, wie gesagt, ich habe es vorhin beschrieben, jeder hat ja da so seinen ganz, ganz eigenen Zugang, aber wie erlebst du es? Du kommst ja nun auch durch deinen Mann, durch dich selber immer wieder in Kontakt. Welche Bedeutung hat Glaube im Moment für die Menschen, die du triffst, auch in diesen schwierigen Tagen, aber auch welche besondere Bedeutung für Profispieler?
Also ich sag mal, ich fange mal mit uns Normalos an sozusagen. Ich finde, ich glaube, ganz viele Menschen sind auf der Suche, jenseits von den bisherigen Institutionen, die Halt gegeben haben. Ich glaube, viele suchen den Glauben und suchen etwas, um sich dran festzuhalten, sind aber nicht mehr so fixiert auf die üblichen Kirchen sozusagen, sondern suchen auch noch nach anderen Möglichkeiten. Und ich glaube aber nicht, dass es weniger Glaube gibt, sondern dass wir gerade, das klingelt hier, dass wir gerade in einer Situation sind, auf einer Welt leben, in der Glaube immer wichtiger wird. Und ich glaube, dass er aber auch zu etwas sehr Persönlichem wird. Und im Profisport ist das, glaube ich, nochmal eine ganz andere Nummer, weil wenn wir nicht auf uns gucken, auf Deutschland gucken, sondern mal woanders hingucken, zum Beispiel nach Amerika und nach Kanada. Dort ist es ja ganz selbstverständlich, dass die ganzen, ich weiß es jetzt vom Eishockey, Mannschaften von der Jugend an einen eigenen Pfarrer dabei haben. Also da nimmt die Bedeutung oder hat der Glaube, glaube ich, nochmal eine viel größere Bedeutung als bei uns.
Das ist etwas, was man tatsächlich auch in der täglichen Auseinandersetzung im Moment mit vielen Nachrichten aus den Vereinigten Staaten man ja tatsächlich wahrnimmt. Also auch, dass der Glaube im Alltagsleben eine vollkommen andere Rolle einnimmt. Jetzt kann man da immer geteilter Meinung drüber sein, wie sehr das auch in den Mittelpunkt gestellt wird im Moment von einer politischen Bewegung, über die wir jetzt nicht großartig sprechen wollen. Aber ja. Tatsächlich ist es ein sehr tiefes Thema im Alltag der Menschen selbst. Wie findest du da auch den Zugang, gerade auch zu den Jungs? Also du hast gerade gesagt, Sommerfest, da hast du natürlich mal einen Moment der Ruhe, wo du auch mal mit jemandem in Ruhe ein bisschen plaudern kannst. Aber man hat natürlich auch in dieser schnelllebigen Zeit, und du kennst das ja auch, hast es gerade mit Jochen beschrieben, dass du ihn dann manchmal nur siehst, wenn er unten an der Bande steht. Das sind unglaublich viele Spiele, unglaublich viele Momente, viel Schlafen, Essen, Fokus, um dann doch diesen Moment der Ruhe zu haben. Ist das für viele auch, glaubst du, ein ganz wichtiger Faktor?
Ich glaube auch. Also ich habe das gemerkt, als wir diese regelmäßigen Treffen mit Chapel hatten, das war oftmals nach dem Training, dass da die Jungs nicht nach Hause gegangen sind, sondern noch, sag ich mal, eine Stunde an der Halle verbracht haben, um ja eben Zeit zu haben, um über gewisse Sachen nachzudenken. Wir haben ja nicht nur in der Bibel gearbeitet, sondern es war auch eine Möglichkeit, sich auszutauschen jenseits aller Konkurrenz, jenseits des Eises, jenseits der Leistung. Und ich glaube, das spielt eine große Rolle, dass auch im Sport, dass es Möglichkeiten geben muss, wo Menschen, ich verallgemeine das jetzt mal, wo Menschen irgendwie einen Platz finden, wo es nicht um sie als Leistung geht oder wo es nicht im Team um Konkurrenz geht, sondern wo sie sein können, wie sie sind und wo sie auch Probleme und Sorgen teilen können und nicht den harten Kerl sozusagen geben müssen.
Teilen auch mit den eigenen Teamkollegen, also da auch mal einen Blick rein zu ermöglichen. Weil ich könnte mir vorstellen, du sagst es ja so, du bist so in der Mannschaft der harte Kerl. Das ist natürlich auch ein Image, das man pflegt. Und dann hat man die Chance, auch vor den eigenen Teamkollegen sich ein Stück weit zu offenbaren?
In der Gruppe, die wir hatten, da war das möglich. Aber weil wir klare Regeln gemacht haben, dass nichts von dem, was wir sagen, nach draußen dringt und dass jeder hier offen sein kann. Und ich hatte das Gefühl, dass dadurch auch eine Gemeinschaft gewachsen ist, die auf dem Eis ganz anders war. Also wir hatten ein Beispiel, wir hatten mal über Wut gesprochen. Also wie ist es, wenn man wütend ist? Wie ist es, wenn man ärgerlich ist? Und wo kommt das alles raus? Und Zorn auch. Und da war die einhellige Meinung, dass es natürlich nicht sinnvoll ist, Wut und Zorn zu leben und dass man auf den Nächsten gucken soll. Und da gab es einen Spieler, aber den Namen sage ich nicht, der war auch dabei. Und im nächsten Spiel, da hat er ordentlich Strafen kassiert. Und ich sage, wie kommt das denn zusammen? Und da war dann nur der Satz, das auf dem Spielfeld hat doch gar nichts mit dem anderen zu tun. Von daher, die konnten schon differenzieren, aber es war auch gut. Wir hatten damals viele junge Spieler, auch aus Kanada, aus den USA. Die hatten schon mit Heimweh zu kämpfen. Und das gibt, glaube ich, nicht jeder irgendwo öffentlich zu, wenn man mit Anfang 20 dann doch sagt, irgendwie habe ich schon Heimweh. Und allein das aufzufangen, das hat jetzt an sich mit dem Glauben nichts zu tun. Aber ich glaube, dass ein Raum zu schaffen, wo auch das seinen Ort hat, das finde ich wichtig. Und ich glaube, egal wie, suchen wir alle diese Räume, wo wir etwas anderes spüren als uns selber, wo wir nicht auf uns selbst fixiert sind.
Also ehrlicherweise, also, hoffe ich. Ich hoffe das auch. Also da ist ja auch jeder selber oder da ist jeder anders albern. Ich genieße es auch mal gerade in so einer Phase. Deshalb, ich lasse mir zum Beispiel den Weihnachtsgottesdienst, ehrlich, ganz ehrlich, mit meinem Papa nicht entgehen. Weil es einfach eine Zeit ist. Also so die Tage, du spielst bis dahin. Du hast an dem Tag, bei mir ist es ja immer so, ich habe seit, 35 Jahren noch diese Weihnachtssendung mit dem Weihnachtsmann. Das darf ich jetzt einer Pastorin, ja, ne? Okay, lass mal so stehen. Da ist der Weihnachtsmann da, da kommst du irgendwann raus.
Das ist auch, und dann, ist auch Glauben.
Dann hetzt du, ja, ist auch Glauben, ein Stück weit, genau. Und dann hetzt du ja immer in die Kirche. Und dieser Moment, da sich hinzusetzen und einfach nur mal durchzuatmen, diesen ersten Moment zu haben, wirklich mal ein bisschen Ruhe zu haben und das auch zu genießen. Da hat ja jeder seine eigenen Punkte, die er da rausnehmen kann. Und Frage tatsächlich an die Pastoren, das ist auch erlaubt, oder? Also dieser völlig unterschiedliche Blick, den jeder von uns haben kann auf Glauben und Kirche.
Auf jeden Fall. Und ich erlebe, dass gerade zu Weihnachten bei uns ja die Kirchen voll sind, weil sie aber auch, also ich kann das gut verstehen, weil da haben wir vielleicht ein bisschen Zeit oder da haben wir noch das, wo wir uns als Kind dran erinnert haben, wie toll das alles war, was so ein bisschen Geheimnis und Besonderheit hatte. Und ich glaube auch, dass es Zeiten gibt, wo Menschen einfach ja eine Vergewisserung brauchen, dass sie nicht allein sind. Und das ist egal, jeder macht es auf seine Art und Weise, jeder hat da seinen Punkt. Aber es ist auch so, wie oft gehen Menschen in Kirchen, wenn sie in anderen Ländern sind, und zünden eine Kerze an. Das ist ja, kommt ja sehr oft vor. Und ich glaube, dass wir da immer noch etwas brauchen, ja, was nicht an uns selber liegt. Oder jetzt in Iserlohn, wie viele Menschen waren betroffen von dem schlimmen Unfall. Und da gab es auch einen Gottesdienst dazu, da sind auch Menschen hingekommen. Ich glaube, gerade in solchen Zeiten braucht es, wie ich schon gesagt habe, eine Vergewisserung und eine Bestätigung. Es liegt nicht nur an mir oder ich bin nicht nur alleine hier.
Vielleicht dazu noch ein Wort für die, die gerade nicht hier im Umfeld unterwegs sind. Es hat einen schweren Verkehrsunfall gegeben vor 10, 14 Tagen in Schwerte. Es sind ein Mann und zwei kleine Jungs ums Leben gekommen, die in die Schule gegangen sind, auch aus dem Eishockey-Umfeld. Und das war eine sehr tragische Geschichte, die hier viele tatsächlich zuletzt sehr bewegt hat, aus unterschiedlichen Gründen. Und darauf hat Janine gerade nochmal angespielt. Insgesamt, wenn du jetzt auf diese Saison schaust, dieser Gottesdienst war sicherlich ein besonderer Moment für alle. Und ich würde mir wünschen, beim nächsten definitiv dabei zu sein, dass es auch einen gibt. Ich glaube, Felix möchte das auch mal, erleben.
Die Orgel spielen.
Nein, das hörst du nicht mal.
Sehr gerne. Kann
ich auch nicht. Nein, tu das
bloß nicht. Du kannst schon mal üben.
Tu das bloß nicht. Das
wird gar
nicht. Ich
bin unfassbar unmusikalisch.
Ich kann mir ja nicht mal vorstellen, dass er ein Lied mitsingen kann, dass es einigermaßen harmonisch wird. Aber
Im Chor geht's, da kann man sich immer verstecken.
Wie geht diese aktuelle Mannschaft, also wie gehst du jetzt mit einerseits diesem Thema um, gibt es diese Chapel-Gruppe offensichtlich nicht in dieser Mannschaft, nicht in diesem eigentlichen Sinne, aber wie nehmen die Jungs, das würde mich noch interessieren, ohne, wie gesagt, du hast es sehr gut betont, dass man dann Namen sagt oder was auch immer, aber wie kommt ihr in dieser Saison ins Gespräch und bleibt auch im Gespräch, um die Jungs zu unterstützen, die das gerne annehmen wollen?
Also ich hatte da mit Manuel, ich nehme jetzt trotzdem Namen, ich hatte mit Manuel tatsächlich schon mal die Idee, ob man das nicht wieder sozusagen aufgreifen könnte für alle freiwillig. Das ist ja damals über Brett als Co-Trainer und so weiter gelaufen und dann war das irgendwann nicht mehr gewünscht von anderen Trainern. Aber zu denken, vielleicht machen wir es einfach so und treffen uns einfach so. Ich glaube schon, dass da ein Interesse dran ist und dass das vielleicht auch eine schöne Sache sein kann, die unterstützend wirken kann. Und ich habe das Gefühl, vielleicht, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass dieser Gottesdienst so viel Aufmerksamkeit doch erhält, dank auch der Fanbeauftragten, das war wunderbar. Und vielleicht hat das in dem einen oder anderen auch nochmal was bewirkt oder vielleicht fröhlich gemacht und das wäre schön, wenn das einfach nur, ja, vielleicht einen kleinen Anstoß gegeben hat und alles Weitere haben wir gar nicht irgendwie weiter bedacht, nur dass wir das als Möglichkeit haben wollten und dass wir gerne nochmal einen machen möchten, weil es uns so Spaß gemacht hat.
Das kann ich mir vorstellen und mit 80 Leuten. Also ich meine, du weißt, wie viele Kunden sonst bei euch im Betrieb sind. Das ist, wenn du das jeden Sonntag hättest mit den 80, dann kannst du schon zufrieden sein, glaube ich. Das darf man so sagen heutzutage. Leider
ja,
ist
aber es
ja
kommt mir gar nicht drauf an, wer immer da ist.
Nein, also, das glaube ich. Aber es ist schon eine Menge. Es ist schon eine Menge Leute, die dazugekommen sind. Ich glaube, das bleibt auf jeden Fall mal festzuhalten. Und du hast vorhin so schön beschrieben, dass es vor allen Dingen auch den jungen Leuten dieser Gruppe sehr wichtig war. Warum haben die sich denn ausgerechnet die Iserlohn Roosters ausgesucht als Thema? Weil sie selbst Fans sind? Also man hätte ja Gottesdienste aus ganz unterschiedlichen Gründen feiern können.
Das stimmt, aber es gab tatsächlich ein paar Fans, die irgendwie, beziehungsweise ich glaube, so rum, die Idee gab es schon seit mehreren Jahren tatsächlich, weil immer wieder Fans auch in dem Kirchenvorstand waren und auch bei den Jüngeren. Und jetzt wurde das dann einfach mal in Angriff genommen. Wir haben ja schon seit letztem Jahr geplant und ich habe dann gesagt, wir können das nicht zum Ende der Saison machen. Wir wissen nicht, wie es am Ende der Saison aussieht. Lass uns erstmal abwarten, wie die neue Saison anfängt. Und deswegen haben wir das dann jetzt zu Saisonbeginn gemacht. Eigentlich war es mal zum Abschluss geplant, aber ich habe gesagt, lass lieber gucken, wie es aussieht.
Du kennst die Story, ist alles gut.
Kenne ich das Gefühl.
Lieber am so, Anfang, da ist doch alles, alle gut drauf.
Alles raus, sobald es geht. Das ist so.
Genau, ich kenne ja Eishockey tatsächlich erst durch Jochen und also seit 6 Jahren ungefähr jetzt, aber ich bin schon jetzt ein bisschen schlauer, wann man was vielleicht macht.
Du hast auch manches Schicksal ertragen müssen in den vergangenen Jahren. Das kann ich mir durchaus vorstellen.
Genug gebetet.
Das, ja. das glaube ich.
Dafür unbenommen. An dieser Stelle vielen Dank.
Und faktisch ist auch eins, das muss man ja nochmal dazu sagen, dass das überhaupt möglich ist, diese Entwicklung. Und du hast gerade ja auch gesagt, Fanbeauftragte. Also man muss im Moment sehr deutlich sagen, dass da sehr viel passiert im Umfeld. Und wenn man mal drauf schaut, was dieser Club, also man redet immer nur über den Club als Sportverein. Man redet ja auch mal über den Wirtschaftsfaktor rechts, links. Aber wenn man mal drauf schaut, wenn jetzt dieser Gottesdienst da war, man redet über das ein oder andere, was die Jungs in der Halle organisieren. Wir reden über die Schifffahrt, dann zum Köln-Spiel und so weiter. Und nimmst du das alles mal zusammen, viele Dinge werden wir jetzt gar nicht erwähnt haben, dann zeigt es ja auch mal wieder eindringlich, also wozu so ein Club in der Lage ist, ja. Menschen zusammenzufassen aus unterschiedlichen
An der Stelle ist es tatsächlich so, du hast recht, man kann, glaube ich, gar nicht mehr das alles vollumfänglich auflisten. Jetzt gerade Anfang der Saison gab es noch Awareness-Konzept, was direkt auch gegriffen hat. Auch ganz wichtig, glaube ich, fürs Miteinander. DKMS-Aktion, Typisierung, wo sicherlich in der Vergangenheit auch schon ganz, ganz viele Menschenleben mit gerettet wurden. Und wir sagen es ja, betonen es ja immer wieder und es sind einfach keine leeren Worte. Du hast als so eine Anlaufstelle, wie man immer schon sagt, Leuchtturm in der Region, halt auch diese soziale Verantwortung. Da kommst du gar nicht drum rum und du kannst ja auch so viel Output generieren. Einmal finanzieller Natur natürlich, gemeinnützige Organisationen unterstützen, aber halt auch Aufmerksamkeit generieren. Und wenn es dann eben auch so ein Gottesdienst ist, wo die Leute zusammenfinden und einfach mal einen positiven Moment alle miteinander haben, weil das ist das, was ich jetzt aus dem Ganzen mitnehme, nämlich dass eine durchweg positive Veranstaltung ist, ein Stück weit auch emotional behaftet, aber halt alles in die entsprechende Richtung. Und ich glaube, ein bisschen mehr davon täte uns allen auch ganz gut hin und wieder. Ne?
Das ist definitiv Fakt. Ich wollte dich nicht unterbrechen, Janine, sag.
Nee, alles gut. Ich habe gerade nur gedacht, als ich dann nach dem Gottesdienst runtergegangen bin, ich bin zu Fuß dann zur Eishalle gegangen oder wir sind zu Fuß zur Eishalle gegangen, Daniel und ich. Und dann saßen wir da und wir haben das Sauerlandlied gehört. Und ich habe gedacht, das ist für so viele Menschen Heimat. Die gehen da als Fans hin, die gehen jede Woche dahin, die sind so treu. Und wir beginnen das immer mit einem gemeinsamen Lied. Das hatte auch was von Gottesdienst in der Eishalle.
So gesehen, ja. Ist jedes Wochenende Gottesdienst.
Weise, aber ja, das stimmt schon.
An der Seeuferstraße.
Und es gibt vielen Menschen tatsächlich, und jetzt wollen wir nicht zu theatralisch werden, aber es ist so.
Nein.
Es gibt vielen Leuten Halt, es gibt vielen Leuten Freundschaft und das hat auch was Schönes. Das muss man definitiv sagen und das kennen wir ja auch alle. Ab und zu sehe ich ja sogar mal den Felix ganz gerne. Und wenn es nur am Rande eines Heimspiels der Iserlohn Roosters ist. Janine, vielen Dank für die Zeit.
Danke
und vor
euch.
Allen Dingen, dass ihr das tatsächlich gemacht habt, alle gemeinsam. Und ich habe mich wirklich ein bisschen geärgert, dass ich die Zeit nicht hatte und ich hoffe, dass das beim nächsten Mal anders sein wird. Und vielleicht können wir ja dann tatsächlich mal so einen Gottesdienst als Sonderfolge des Podcasts später online stellen. Und dann gucken wir mal, wie viele Leute den sich anhören und einfach nur ein Stück weit ihrer persönlichen Ruhe finden. Und das wäre ja auch was Besonderes. Ich danke dir.
Und hab einen schönen Nachmittag.
Das wäre natürlich auch eine geile Nummer, ehrlicherweise.
Wir können nochmal drüber sprechen. Und legen das in die große Ideenkiste.
Ja,
das
ist auf jeden Fall. Also Felix und die Ideenkiste, die ist irgendwie tief in Salasee geschmissen. Ne? Wir müssen das dann anders machen. Aber das,
nein,
das
die macht Kiste, nichts. Die Kiste ist noch da. Die ist sehr voll.
Vielen Dank, dass ich bei euch im Podcast sein darf.
Sehr gerne.
Es ist eine große Ehre und ich freue mich, euch bald wiederzusehen.
Danke, Janine. Es war uns ein Vergnügen. So, und das war auch der Podcast Kühe, Schweine, Iserlohn für diese Woche. Mal mit einem etwas anderen Ende. Nicht unbedingt von vornherein geplant, aber gemacht. Und jetzt müssen wir noch, naja, jetzt hören wir mal keine Kirchenmusik. Definitiv.
Aber das wäre mit einer Orgel gespielt. Nein, das großartig. Können wir
nicht sagen. Ein Bauer stand im Sauerland und dachte drüber nach, dass Totgesagte länger leben. Freut euch auf Kühe, Schweine, Iserlohn, den Radio MK Roosters Hockey Podcast. Dorfradio fürs Sauerland. Jeden Donnerstag da, wo es Podcasts gibt. Wir setzen uns ein für das, was die Menschen in unserer Region wirklich bewegt. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse Märkisches Sauerland. Gut für Hemer und für Menden. Infos im Netz sms-hm.de.
Ein besonderer Podcast geht zu Ende. Und wir sind nicht so erst jeder. Zu Weihnachten wieder da, sondern Folge 112 gibt's in einer Woche. Tschüss, Mirko.
Tschüss, Felix.
Bis die Tage.